Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Gestern haben wir uns beim Frühstück, glaube ich, unterhalten, meine Frau und ich. Wo ist die Francesca? Ist gar nicht da. Ja, da kann ich in kompletter Freiheit sprechen. Und zwar, wir haben über das Thema Hoffnung gesprochen. Wir haben in den letzten paar Wochen ab und zu darüber gesprochen, wir müssen immer das Wort Gottes so verstehen, wie es Gott meint. Und nicht, wie wir es meinen oder wie es die Welt meint. Wenn die Welt vom Glauben spricht, dann heißt das Glauben eben heißt nicht Wissen. Gott meint mit dem Glauben die Gewissheit. Wir wissen. Und genauso mit der Hoffnung. Wenn wir das Wort Hoffnung hören, dann denken wir immer, ja, die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, hoffen, naja, hoffen wir, dass das klappt. Das ist ja, könnte schon ein Sechser im Lotto sein. Das ist auch eine Hoffnung, wenn ich heute Lotto spiele. Das ist aber nicht die Hoffnung, die unser Gott meint. Und da möchte ich hier zwei Verse vorlesen, einmal Vers 1 und einmal Vers 8. Petrus schreibt, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Nicht eine eventuelle, eine sichere Hoffnung. Vers 8 schreibt er, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm. Ihr vertraut ihm heißt, ihr glaubt ihm. Oder ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Also wenn einer sagt, du warst auch nicht oben. Ja, wenn du oben warst, dann brauchst du nicht mehr zu glauben. Du hast es gesehen. Du kannst glauben, jemanden glauben, wenn er was berichtet, was du nicht gesehen hast. Auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Und es ist wichtig, dass wir daran festhalten und nicht zulassen, dass der Teufel unsere sichere Hoffnung in eine eventuelle Hoffnung verwandelt. Ja, was passiert, wenn ich irgendwie daneben getappt bin? Und in der Zeit ist mein Leben zu Ende. Ja, der Heilige Geist ist in dir, auch wenn du einen Schritt daneben getan hast. Du sollst natürlich Buße tun. Aber es kann sein, dass gerade in der Sekunde dein Leben zu Ende ist. Aber der Heilige Geist ist in dir und deshalb hast du die sichere Hoffnung. Wir leben immer in dieser Sicherheit. Und nur wenn wir diese Sicherheit auf die zukünftige Herrlichkeit haben, kann diese Freude uns jetzt schon erfüllen. Eine jubelnde Freude. Sonst können wir nie die Freude haben. Ja, wir sind Menschen, viele sagen, wir können sündigen, ja sicher. Und wenn ich heute gesündigt habe und vielleicht in 2 Minuten erst Buße getan habe und in der Minute dazwischen ist mein Leben zu Ende, ja, da habe ich nie eine Freude. Ich muss immer sagen, ja, hoffentlich klappt so, dass ich gerade, wenn ich jetzt ohne Sünde dastehe, dass ich beim Herrn bin. Nein, wir haben die sichere Hoffnung in diesem Sinne. Würde ich bitten, wenn jemand aufstehen kann zum Lobpreis, kurz beten. Ja, danke, lieber Vater, dass wir durch deine Gnade, durch den Glauben gerettet sind und durch unsere Werke. Und dass du deinen Heiligen Geist uns geschenkt hast. Dein Heiliger Geist ist unser Unterpfand, unsere Anzahlung, unser Siegel. Durch ihn sind wir gerettet. Und es ist die Gewissheit, die du uns verliehen hast, die dein Geist uns auch jeden Tag neu bezeugt, dass wir deine Kinder sind und dass wir Abba Vater rufen dürfen. Wir danken dir, dass du über uns wachst, dass wir in deiner Hand sind. Wir bitten dich, dass du dich uns als Gemeinde und jeden Einzelnen heute auch offenbarst, deinen Willen offenbarst, jeden Einzelnen von uns. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Freuen wir uns auf die Botschaft von Reinhold. Lass uns der Reinhold auch begrüßen.
Danke. Ja, es ist nicht nur ein Ohrenschmaus, es ist auch ein Augenschmaus mit diesen beiden hübschen jungen Frauen im Vordergrund, den schönen Liedern. Danke Gott, dass die beiden Jesus nachfolgen. Amen. Amen. Ich möchte den Text noch nicht wegblenden, Geschwister, weil der Text sagt so viel aus und vielleicht erlaubt sie mir das als Einleitung zu sagen. Wir lesen hier, du machst mich frei vom Urteil dieser Welt. Du machst mich frei zu tun, was mein Herz sagt. Gott wohnt in uns durch seinen Geist. Gott lebt durch uns durch seinen Geist. Und er macht uns frei. Und der nächste Text, der ist auch interessant. Wo der Geist ist, da ist Freiheit. Wo der Geist ist, keine Furcht. Um welche Furcht geht es da? Um die Furcht, zu kurz zu kommen in dieser Welt. Die Angst, ich könnte vielleicht etwas versäumen oder zu kurz kommen. Und im Zusammenhang mit dem, was uns der Herr am Adnan und mir aufs Herz gelegt hat für das Wochenende, möchte ich Folgendes sagen. Ich habe gestern Nachmittag im Garten nochmal das Johannesevangelium gelesen. Und das ist wirklich spannend, was unser Herr da uns mitteilt. Und er sagt uns hier in diesem Johannes Kapitel 17, dass das sogenannte hohe priesterliche Gebet Christi ist. Und er sagt er zu mir, spricht er zu uns, Heiliger Vater, ich bin nicht mehr in der Welt, im Johannesevangelium, Kapitel 17, ich lese ab Vers 10. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, denn damit, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Weißt du, dass Jesus dich behütet? Im Auftrag des Vaters, durch seinen Geist in uns? Und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Wenn uns die Welt liebt und unsere Veranstaltungen und unsere Verkündigung, dann stimmt was nicht. Dann stimmt was nicht. Wenn uns die Welt liebt und die Welt hat sie gehasst, steht hier. Wenn wir uns der Welt lieb machen, dann stimmt was nicht, Geschwister. Weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und es geht weiter. Und wenn wir vorher lesen, dann ist es so, dass 5000 sind Jesus nachgefolgt. 5000 hat er auf der Wiese lagern lassen. Und es heißt, wenn wir es genau lesen, sie sind ihm nachgefolgt, weil er die Kranken heilte. Aber sie haben nicht verstanden, durch das, was der Vater durch den Sohn Jesus Christus tun wollte, diese Heilungen, Zeichen und Wunder, die sollten nur eins erreichen, Aufmerksamkeit erregen, damit sie erkennen, er ist vom Vater gesandt. Und dann, wo er dann die Wahrheit verkündigt hat, ja, wir lesen das, die Speisung der 5000 und ein paar Verse weiter, sagt Jesus dann die Wahrheit, dann hauen sie alle ab, weil sie die Wahrheit nicht hören wollen. Verstehen wir, Geschwister, was das bedeutet? Wenn uns die Welt liebt, stimmt was nicht. Wenn wir durch Zeichen und Wunder die Mengen in unsere Tempel bekommen, dann haben wir nicht verstanden, dass es darum geht, dass die Wahrheit verkündigt wird, weil nur die Wahrheit macht uns frei. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, Jesus Christus ist die Wahrheit. Alles drumherum soll eigentlich nur die Aufmerksamkeit erregen. Geglaubt wird durch die Heilungen und Zeichen und Wunder nicht. Geglaubt wird durch das Wort Gottes, das der Heilige Geist in dem Herzen eines jeden bewegt. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Wenn du Johannes Evangelium weiterliest, dann wirst du feststellen, dass er sagt, alle, die der Vater mir gegeben hat. Er hat ihm nicht die ganze Welt gegeben, sondern alle, die der Vater mir gegeben hat. Es gibt wirklich Berufungen und Auserwählungen. Alle, die der Vater mir gegeben hat. Und du bist vom Vater Jesus gegeben. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Und das ist so gravierend, wo Jesus das getan hat, was die Menschen erwarten, dass er ihre Kranken geheilt hat, dass er ihre Bäuche gefüllt hat. Waren sie da in Scharen, zu Tausenden. Und wenn er die Wahrheit verkündigt hat, sind nur noch die 12 übrig geblieben. Und da hat der Herr mich getröstet durch das Wort, wenn ich die Gemeinde so anschaue. Wer ist noch treu? Wer will die Wahrheit hören? Aber ich freue mich über dich, dass du da bist und die Wahrheit hören möchtest. Das ist schön. So, dann kommen wir zur eigentlichen Botschaft. Das Thema ist vom Weizen und der Spreu. Wer hat das Wort der Woche schon gelesen? Schön. Vom Weizen und der Spreu. Das Getreidefeld. Wenig Weizen, viel Spreu. Krasser Gegensatz. Kommentar. Die Wahrheit. Das sind meine Themen. Jedes Thema relativ komprimiert, sehr kurz, aber doch, glaube ich, in der Lage, unsere Herzen zu bewegen. Bevor wir das machen, möchte ich beten. Vater, ich bete darum, dass das, was du in das Herz vom Adnan an mir gelegt hast, das bei uns Leben ausgelöst hat, das bei uns Nachdenken ausgelöst hat, dass dieses Wort jetzt in die Herzen fällt, derer, die da sind. Dass du jedem Einzelnen begegnest in der Kraft deines Geistes und dass diese Worte für uns alle Geist und Leben sind, die uns neues Leben geben. Amen. Gemeinsam festhalten. So, vom Weizen und der Spreu. Es geht los mit dem Getreidefeld. Ihr müsst wissen, direkt in der Angrenzung zu unserem Garten, da ist normalerweise eine Wiese. Da hat jetzt der Bauer einige 2 Jahre hintereinander Mais angebaut und danach jetzt Getreide. Und am Donnerstag war dann der Tag, wo er das Getreide abgeerntet hat, das Feld abgeerntet hat. Spontan habe ich dann das abgeerntete Feld fotografiert, weil es wirklich sehr zu denken gab, was sich im Zusammenhang für ein Ergebnis darstellte. Spreu, soweit das Auge reicht. Das Getreide hatte auf 2 kleinen landwirtschaftlichen Anhängern Platz. Es war für mich erschreckend. Wie viel Spreu, schau dir mal das Bild an, endlos, soweit mein Auge reichen hat können, Spreu. Und der Weizen, das war ganz wenig. Hallo? Der Weizen war ganz wenig. Ein Riesenfeld, Riesenspreu und ganz wenig Weizen. Und da ist mir das in den Sinn gekommen, das Wort von unserem Herrn Jesus, der sagt in Matthäus 3,12, seine Worfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Beim Nachsinnen über dieses Wort, wo ich das gesehen habe, dieses Getreidefeld, und dieses wenige Getreide im Verhältnis zu einer riesen Menge an Spreu, haben wir gedacht, Herr, du möchtest uns da, glaube ich, noch was anderes sagen. Und dabei bin ich erschrocken, wo ich das realisiert habe, was da tatsächlich Sache ist. Jetzt wurden die Worte unseres Herrn Jesus Christus in mir in besonderer Weise lebendig, weil ich plötzlich realisierte, was der Herr mit diesen Worten auch noch meinte. Er meinte nicht nur, dass das eine in die Scheune kommt und das andere verbrannt wird, sondern er meinte nämlich das Gleiche, was er seinen Jüngern über sein Kommen mitgeteilt hat. Lukas 17, 26. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes den Menschen. Und wir müssen uns überlegen, wie war es denn in den Tagen Noahs? Wie war es denn in den Tagen Noahs? Noah hat fast ein Jahr lang gepredigt, dass die Menschen umkehren sollen, weil Gott das Gericht schickt. Und die haben ihn ausgelacht. Fast ein Jahr lang oder ein Jahr lang. Und sie haben ihn ausgelacht. Sie wollten diese Wahrheit nicht hören. Der Herr Jesus sagt weiter im Vers 27, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Ja, sie haben ganz alltäglich gelebt, aber an dem Tag, wo Lot aus Sodom hinausging, hat Gott das Gericht geschickt. Und alle kamen um, alle kamen um. Lot und ein paar ganz wenige aus seiner Familie wurden gerettet. Genau wie bei Noah. Ganz wenige wurden gerettet. Jetzt sagen die einen, ja, schau mal, was Jesus sagen möchte. Es wird alles ganz alltäglich sein. Keiner wird das Kommen des Herrn erwarten. Ja, das hat er bestimmt gemeint, aber er meinte noch was anderes. Es werden viele umkommen und nur wenige gerettet werden. Und das ist der Ernst hinter dieser ganzen Sache. Ebenso, sagt er, wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Und das ist das Erstaunliche, wenn in einer Gemeinde die Wahrheit verkündigt wird, dann sind nur noch die Menschen da, die von Gott berufen sind. Diejenigen, die nicht von Gott berufen sind. Ich habe zum Adnan gesagt, ich kann mich gut erinnern, wo ich Schüler war. Und dann haben wir Sport gemacht. Fußball war natürlich der bevorzugte Sport. Und dann war es dann so, dass wir in der Klasse waren zwei starke Fußballer. Und die beiden haben sich dann die Mannschaft gewählt. Habt ihr sowas auch gehabt bei euch in den Klassen? Und dann habe ich gesagt, Burkhard, zu mir. Und dann habe ich gesagt, Michael, zu mir. Und der Adnan, der war der andere, der hat dann jemand anderen ausgewählt, den Max. Verstehen wir, diese Wahl, dass ich sage, Burkhard, dir traue ich zu, mit dir gewinne ich das Spiel. Diese Wahl, das war Gnade. Das war die Gnade. Aber der Burkhard hat diese Gnade angenommen und ist zu mir gekommen. Und durch dieses Kommen, durch diese Entscheidung, habe ich das Versprechen von Burkhard, dass er so spielen wird, dass wir gewinnen. Diese Berufung, diese Auswahl ist Gnade. Dass der Vater dich und mich gerufen hat, das ist Gnade. Aber jetzt kommt es darauf an, was wir damit machen. Die Voraussetzung ist, dass Gott dich beruft. Das ist Gnade. Und jetzt geht es darum, dass du dein Leben für diesen Ruf einsetzt. Verstehen wir, Geschwister? Die Gnade bedeutet nicht, es kostet dich nichts. Die Gnade bedeutet, du gibst alles für diese Gnade, für diese Wahl. Der Burkhard wird alles geben, dass wir dieses Spiel gewinnen. Weil er verstanden hat, um was es geht. Ich habe ihn gewählt, damit wir gewinnen. Zunächst sollten wir uns folgende Frage stellen. Sind diese Aussagen von unserem Herrn Jesus für dich und mich persönlich eine ermutigende oder eher entmutigende Botschaft? Ist es ermutigend für uns oder entmutigend für uns? Ja klar, wenn du sagst, wenn du nicht sicher bist und sagst, ja, der meint jetzt vielleicht mich mit der Spreu, ich werde verbrannt, ich komme in die ewige Verdammnis, dann ist es nicht ermutigend, dann ist es erschreckend. Aber wenn du sagst, ich bin dabei, ich bin erwählt, Der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du das Zeugnis in dir hast, dann wird es ermutigend sein. Danke für die Gnade. Der Burkhard wird sich freuen, dass ich ihn erwählt habe. Und der Michael. Wir werden uns freuen. Die Antwort auf diese Frage wird dir und mir einen Aufschluss darüber geben, zu welcher der beiden Gruppen wir gehören. Lass uns nachdenken. Sowohl bei dem Gleichnis über den Weizen und die Spreu, als auch bei der Prophetie über den Zustand der Welt zur Zeit seines Kommens, beschreibt unser Herr das Gleiche. Nur wenige werden gerettet. Warum? Weil die Mehrheit kein Interesse an Gott und seiner Wahrheit hat. Und warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben, weil Gott das Herz kennt und weil er ihnen die Augen und die Ohren nicht geöffnet hat. Sie sehen und erkennen nichts, sie hören und verstehen nichts. Warum? Weil es eine Gnade ist. Weil es eine Gnade ist von Gott. Du kannst diese Welt erreichen, wenn du das machst, was die Welt erwartet. Wenn du das machst, was Gott erwartet und dir beauftragt. Dann wird die Welt dich hassen. Wenig Weizen, viel Spreu. Das Beispiel von dem Weizen und der Spreu sagt uns ja nicht nur, dass der eine Teil gerettet, der andere verbrannt wird, sondern dass nur ein sehr kleiner Teil der Weizen in die Scheune, also in den Himmel kommt, der weitaus größte Teil mit dem Feuer verbrannt wird. Das heißt, in die ewige Verdammnis, in die Hölle geht. Und verstehen wir können diese Welt nicht intellektuell überzeugen. Wir können sie nicht überzeugen, wenn der Geist Gottes in ihrem Herzen nichts bewegt, wenn der Vater sie nicht zu Jesus zieht, diese Welt, dann ist alles umsonst. Dann ist alles umsonst. Es ist ein Gnadenwerk Gottes. Diese Erwählung, diese Berufung ist ein Gnadenwerk Gottes. Wir können es nicht argumentieren. Wir können keinen Menschen in der Vernunft, im Verstand in das Himmelreich hinein argumentieren. Das kann nur Gottes Geist tun. Und machen wir uns nichts vor. Die 5000 haben sich die Bäuche vollgeschlagen, plus Kinder und Frauen. Das waren wahrscheinlich 15.000, 20.000 Menschen. Jesus hat sie gesättigt, hat ihnen Essen gegeben. Und ein paar Verse weiter sagt er die Wahrheit. Und das wollten die Menschen nicht hören. Und sie sind alle weg. Und das sehen wir hier bei uns. Wie viele waren da? Und wie viele wollten die Wahrheit nicht hören und sind abgehauen? Es sind wirklich nur wenige, die wirklich die Wahrheit hören wollen. In welch krassem Gegensatz zu dieser Wahrheit, die direkt aus dem Munde unseres Herrn kommen. Ich meine, das hat ja jetzt nicht der Adnan gesagt oder der Reinhold, sondern das hat unser Herr Jesus gesagt, persönlich. In welch krassem Gegensatz stehen da die Worte, die ich in diesen Tagen per Rundmail von einem Dienst in Deutschland bekommen habe. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Und dann erkennen wir das, was hier passiert. Einen kurzen Auszug aus dieser Rundmail. Wir haben gemeinsam vor dem Herrn empfunden, dass wir ihm in den nächsten Jahren für 100 Millionen Christen in ganz Europa vertrauen sollen. Versteht ihr, liebe Geschwister, da schreit der Leib Christi in Deutschland, Halleluja! Wir haben gemeinsam vor dem Herrn empfunden, dass wir ihm in den nächsten Tagen für 100 Millionen Christen in ganz Europa vertrauen sollen. Ja, jetzt muss ich dich fragen, Adnan, sind wir total daneben? Wir müssen uns ja fragen, uns alle miteinander, sind wir total daneben? 100 Millionen Christen. Das wären in Deutschland 7 bis 8 Millionen Menschen. Seitdem hat das Gebet enorm zugenommen. Jesus sagt im Johannesevangelium, Vater, nicht für die Welt bete ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, dass du sie bewahrst, Vater. Nicht für die Welt bete ich. Weil Jesus weiß, dass diese Welt dem Teufel mehr glaubt als Gott. Aber schau her, das wären in Deutschland 7 bis 8 Millionen Menschen. Seitdem hat das Gebet enorm zugenommen. Überall gibt es bereits strategische Verknüpfungen. Das ist, was der Mensch liebt. Er möchte der Macher sein. Strategisch verknüpfen, verbinden. Von großer geistlicher Bedeutung für die Zukunft. Zum Beispiel Awakening Europe, Holy Spirit Night Movement, Gebet für Europa und die Nationen und viele andere mehr. Klar, Das hört sich begeisternd an und hat das Potenzial, insbesondere diejenigen Menschen unter den Gläubigen seelisch zu motivieren und zu aktivieren, die sich berufen fühlen, für Gott diese Welt zu retten. Wir retten die Welt, nicht Jesus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt der Herr. Die Wahrheit des Wortes Gottes sagt uns aber sehr deutlich etwas ganz anderes. Wir lesen dazu 2. Timotheus 3,1, eine sehr bekannte Bibelstelle. Und jetzt kommt die Wahrheit wieder, im Gegensatz zur Illusion. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Ja, solange Jesus ihre Bäuche gefüllt hat und ihre Kranken geheilt hat, waren die da in Scharen. Aber er wollte damit nur Aufmerksamkeit erregen und bezeugen, dass er vom Vater gesandt ist. Und dann hat er ihnen die Wahrheit verkündigt, aber da sind sie abgehauen. Das wollten sie nicht hören. Lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Herr Reinhold, hör doch auf, ihr immer mit eurer komischen Verkündigung. Ja, ich habe es nicht geschrieben, ich habe es nur abgeschrieben, Geschwister. Ich habe es nur abgeschrieben. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Schau her. Mehr die Bäuche füllen wollen und die Kranken geheilt haben, aber Gott nicht wirklich lieben, die Wahrheit nicht wirklich hören zu wollen. Die eine Form der Gottseligkeit haben. Und das ist das Schlimme. Eine Form der Gottseligkeit. Ja, er sagt im Sendschreiben der Herr Jesus an Laodicea, du bist reich, du hast alles und erkennst nicht, dass du arm bist, blind und bloß, du Dummkopf. Mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben. Also man scheint hier im Reich Gottes sich zu befinden, aber es ist nur eine Form der Gottseligkeit. Deren Kraft aber verleugnen sie. Was ist die Kraft Gottes? Das lebendige Wort Gottes. Das verleugnen sie. Das verleugnen sie. Das ist nämlich die Wahrheit. Und nur die Wahrheit kann uns retten, Geschwister. Und von diesen wende dich weg. Weiter sagt Jesus dazu, Matthäus 7,14, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Spreu und Weizen. Verstehen wir, Geschwister, was die Wahrheit ist? Lassen wir uns doch nicht verblenden. Ja, wir wüssten schon, wie wir diese Bude vollkriegen. Aber wir wollen die Wahrheit nicht verleugnen. Da ist uns der Preis zu hoch, dass wir die Wahrheit verleugnen sollen. Das ist die Wahrheit. Das sagt ja Jesus. Das sagt ja nicht der Adnan und der Reinhold. Das sagt ja Jesus. Aber das ist, was wir nicht hören wollen. Das ist, warum die Menschen abhauen. Ich habe einen Kommentar gelesen. Ich habe auch spontan auf diesen Kommentar geantwortet. Und diese Frau, die wirklich sehr erstaunliche Worte geschrieben hat, die hat mir sofort so eine lange Nachricht geschrieben. Ich werde, sobald ich Zeit habe, mit ihr Kontakt aufnehmen. Weil ich gesehen habe, wir sind nicht alleine. Der Adnan und ich und du, wir sind nicht alleine. Der Herr hat sich 7000 übrig behalten, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Halleluja! Wir sind nicht alleine. Und solche Kommentare, die ermutigen mich immer, zu sagen, Herr, wir sind nicht die Einzigen, der Adnan und ich und unsere Geschwister in Grafing. Ein kleiner Auszug, die Christenheit verfällt dem Entertainment-Wahn und denkt, Anbetung sei, die Hände zu öffnen, damit eine Kraft in sie hineinfahre. Wir erleben da die Renaissance der Balsanbetung und kaum einer sieht's oder merkt's. Der menschlichen Anmaßung und dem Wunsch zu sein wie Gott, was die eigentliche Ursünde ist, das sind jetzt wieder meine Worte, entspringt auch der Hochmut des Menschen. Die eigentliche Ursünde ist ja, keineswegs werdet ihr des Todes sterben, ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Ursünde. Dieser gipfelt in christlichen Kreisen darin, entgegen der klaren Aussagen des lebendigen Wortes Gottes und der Anweisung, dem Auftrag unseres Herrn Jesus Christus zu handeln. Entgegenzuhandeln. Nein, Herr. Nein, Herr. Das, was du sagst, ist nicht attraktiv. Wir wollen Menschen gewinnen. Aber was haben wir wirklich gewonnen? Diejenigen, die egoistisch sich ihre Bäuche füllen wollten und geheilt werden wollten, aber nicht bereit waren, ihr Leben einzusetzen für Gott, ihr Leben hinzulegen und sagen, Gott, ich war verloren, du hast mich gerettet. Jetzt gehört mein Leben dir. Und lies mal Johannes-Evangelium, da wirst du einen ganz bezeichnenden Satz finden, der uns begleitet seit 2,5 Jahren. Leben für Leben. Das sagt Jesus persönlich. Das ist auch nicht von mir erfunden, habe ich auch nur abgeschrieben vom Herrn. Leben für Leben. Und streicht er diesen Satz von Jesus persönlich im Johannes-Evangelium mit einem Marker an. Leben für Leben. Das ist nämlich die Wahrheit. Dieser Auftrag lautet, als Botschafter an Christi Stadt Menschen aus einer verlorenen Welt, die dem Gericht entgegengeht, herauszurufen. Nein, Herr, das wollen wir nicht. Wir wollen diese Welt retten. Die Wahrheit, nein, wir geben uns nicht zufrieden. Was für eine Hybris. Wir retten die Welt. Herr, nicht wenn du kommst, wirst du diese Welt richten. Wir retten sie vorher. Du wirst nichts mehr zu richten haben. Weil wir 100 Millionen Menschen allein in Europa, die kannst du dann gar nicht mehr richten, weil die haben wir gerettet. Ja, aber das ist total entgegen der Wahrheit des Wortes Gottes. Total dagegen. Das eigentlich Schlimme dabei ist, dass die Wahrheit über die eigene Verlorenheit, die nötige Umkehr und die Konsequenzen der Nachfolge Jesu Christi kaum oder gar nicht mehr gepredigt wird. Das ist das Schlimme, weil diese Menschen, insbesondere Jugendlichen, sich gerettet wähnen und wissen und glauben, sie würden jetzt gerettet sein in den Himmel gehen. Das ist das eigentliche Schlimme dabei, weil der Teufel mit dieser Strategie die Menschen verführt. Und sie verstehen nicht, dass alles, was keine Frucht bringt, abgebrannt wird, umgehauen wird, stirbt. Warum? Weil dann, wenn man den Menschen die Wahrheit sagen würde, nur wenig übrig bleiben würden, die durch das schmale Tor auf dem engen Weg in das ewige Leben gehen. Und das tröstet Adnan und mich immer wieder, wenn wir dann sehen, hey, wir hätten eigentlich für 100 Menschen Platz, aber es sind nur 10, 20, 30, 40, 50 da. Das tröstet uns. Das tröstet uns, wenn wir sehen, dass zum Schluss nur 12 übrig geblieben sind. Und von diesen 12 war einer ein Judas sogar noch. Ein hoher Prozentsatz. Und die ganzen Tausenden waren alle weg. Und am Kreuz war Jesus ganz alleine. Ganz alleine. Und wenn wir den Paulus anschauen, in seinem hohen Alter, da sehen wir, dass er ein einsamer Apostel war. Weil wenige die Wahrheit hören wollen. Und weil wenige berufen und auserwählt sind. Das ist die Wahrheit, Geschwister. Wir dürfen hier unseren Blick davor nicht verschließen. Das ist die Wahrheit. Und lasst uns beten dafür, dass möglichst viele Menschen diese Wahrheit hören dürfen. Dass wir nicht jetzt hergehen und sagen, wir machen, was die wollen, damit wir sie gewinnen und halten. Nein, wir wollen die Welt retten. Wie? Indem wir die Wahrheit verleugnen und der Welt gleich machen. Das heißt, wir sagen die Wahrheit nicht mehr. Wir sagen nicht mehr, dass er sein Leben ans Kreuz bringen muss mit Christus. Wir sagen ihm nicht, dass er nicht mehr der Herr ist in seinem Leben. Wir sagen es ihm nicht, weil wenn wir ihm das sagen würden, würde er sagen, und tschüss. Und das führt dann zu dem oben zitierten Entertainment-Wahn in den Gemeinden und Veranstaltungen. Wenn wir das anschauen, ich meine, ich weiß auch, wie man Führungskräfte motiviert, ja, da muss man aufpassen, dass man nicht den Scientologen nachrennt und den New Agern nachrennt. Aber das, was wir erleben in den Gemeinden und Veranstaltungen, das ist hautnah da dran. Deine Potenziale werden explodieren. Ja, du wirst vor Tausenden predigen. Aber keiner sagt, hey, du wirst dein Leben verlieren. Das ist der Preis. Der Preis ist Leben für Leben. Aber ich werde dir mein Leben geben. Jetzt muss ich den Gunti wieder anschauen. Dieses Leben ist wirklich attraktiv. Ja? keine Furcht mehr, dass ich zu kurz kommen könnte, weil ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen und den Heiligen Geist habe ich als Anzahlung. Das macht mich froh und ausgeglichen, das entspannt mich. Ich kann nach oben schauen, dort, wo ich den Retter erwarte und weiß, er baut mir Wohnungen im Himmel. Das ist ein Leben, das ist frei von Menschenfurcht, von Angst, was wir gerade gesungen haben. Das ist frei von materiellem Haben müssen, von Habsucht des Götzendienstes. Wir opfern unsere Gesundheit, wir opfern unsere Ehen, wir opfern unsere Familien für die Habsucht, diesen Götzen, der uns betrügt, der ein Lügner ist. Wir verlieren das, was wirklich wertvoll ist. Alles, was wertvoll ist, wirklich wertvoll ist, gibt es für Geld nicht, stimmt's? Gibt es für Geld nicht. Das wirklich Wertvolle gibt es nicht für Geld. Das ist aus Gnade geschenkt. Und das führt dann zu dem oben zitierten Entertainment-Wahn in den Gemeinden und Veranstaltungen. Unser Herr Jesus sagt dazu sehr ernste Worte. Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Warum? Weil du für Gott erkauft bist. Du hast nicht mehr die Freiheit, dein Leben zu leben und Gott vielleicht am Sonntag alle 3 Wochen zu besuchen. Nein, du bist erkauft für Gott, für einen Zweck. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters tut. Sondern nur, wer den Willen meines Vaters tut. Und wenn jemand sagt, du musst nur Jesus Herr nennen, dann bist du errettet. Ja, das ist ein Teil der Wahrheit, das stimmt. Aber du wirst damit nicht in das Reich hineinkommen. Sehen wir das? Wird in das Reich der Himmel kommen. Nicht jeder, der Herr, Herr sagt. Verstehen wir das? Das reicht nicht zu sagen, du bist mein Herr. Es reicht nicht zu sagen, du bist meine Frau und ich habe nur 3 andere. Und der Herr, glauben wir, der lässt diese Hurerei zu. Nein, er ist ein eifernder Gott. Er möchte alles, unser ganzes Herz, weil er hat alles gegeben. Alles. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, viele Wunderwerke getan. Wir haben doch alles getan, Herr. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich weiß, es sind ernste Worte, aber ich habe das diese Woche vom Herrn aufs Herz bekommen. Ich habe gesagt, Herr, machen wir was falsch. Machen wir was falsch, Herr, in der Gemeinde Jesu Christi. Und der Herr hat mich getröstet. Der hat gesagt, nein, gerade weil sie ihr richtig macht, hauen die ab, weil die Wahrheit keiner hören will. Gerade. Lasst ihr meiner Gnade genügen, habe ich empfunden. Geschwister, lasst uns gemeinsam festhalten. Deshalb werden wir als seine Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi, an der Wahrheit festhalten und den Mut und die Kraft von Gottes Geist dafür täglich erbitten. Wir werden an der Wahrheit festhalten. Wir haben die Liebe zur Wahrheit. Und jeder, der diese Liebe zur Wahrheit in seinem Herzen von Gott als Gnadengeschenk bekommt, der wird diese Wahrheit lieben, mehr als alles andere auf der Welt. Herr, wenn ich nur dich habe, so soll es mir genügen. Ich habe heute früh, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, das inspirierte Wort für den Sonntag. Ich bete immer beim Frühstück am Sonntag. Herr, welches inspirierte Wort möchtest du uns heute geben? Als Gemeinde und als Freundeskreis. Wir haben ungefähr 50 E-Mails, die wir versenden. Und da ist mir das eingefallen, hat der Herr mir so dieses bewusst gemacht. Ich habe in meinem Leben alles versucht, irgendwie immer das Maximale zu erreichen. Beruflich, sportlich, egal in welchem Bereich. Und ich habe im Nachhinein immer festgestellt, wenn ich es erreicht habe, war die gleiche Sehnsucht in mir wie vorher. Es gab nichts, was diese Sehnsucht ausfüllen konnte. Ich habe immer eine Sehnsucht empfunden nach irgendetwas, was ich nicht wusste, was das sein soll. Aber ich habe nicht verstanden, dass dieses Loch in mir im Geist war. Und ich habe immer versucht, körperlich, seelisch das zu befriedigen. Das geht aber nicht. Das geht nicht. Weil dieses Loch, das hat die Sünde in uns hinterlassen, wo wir Gott untreu geworden sind, Adam und Eva. Wo der Geist Gottes wegging. Wo Gott den Menschen aus dem Garten und aus seiner Gemeinschaft vertreiben musste. Da ist dieses Loch entstanden. Und kein Mensch auf dieser Welt kann das füllen. Keine Frau, kein Mann, kein Sport, kein Erfolg, kein Geld, kein Besitz, kein gar nichts. Du wirst merken, diese Menschen sind nicht erfüllt. Erfüllung kommt nur, wenn Gott in uns kommt und dieses Loch ausfüllt. Und es ist so entscheidend, dass wir verstehen, es geht um dieses Loch, das wir materiell und finanziell und sonst nicht ausfüllen können. Deshalb werden wir als seine Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi, an der Wahrheit festhalten und den Mut und die Kraft von Gottes Geist dafür täglich erbitten. Lasst uns die Liebe zur Wahrheit anfachen und zueinander stehen und beten, dass viele Menschen diese Wahrheit hören dürfen, Geschwister. Vertrauen wir doch auf unseren Herrn Jesus Christus, dass er seine Gemeinde baut. Ich mache mir keine Sorgen. Ich bete immer nur und das ist auch die Gemeinschaft mit dem Adnan, die wir pflegen. Lass uns konsequent an der Wahrheit festhalten. Lass uns konsequent Gott bitten, dass er uns die Wahrheit mehr und mehr eröffnet. Und wir sehen, dass das Wort Gottes stimmt. Wer sich mir naht, dem werde ich mich nahen. Und je mehr wir uns ihm nahen durch sein Wort, umso mehr offenbart er uns. Und wir wissen nicht, Geschwister, welche Auswirkungen diese Treue zu Gott und seiner Wahrheit noch haben wird. Wie sehr hat uns die E-Mail eines verbundenen geistlichen Leiters diese Woche ermutigt? Darin heißt es, er schreibt, und es ist, wir müssen klar sagen, er liebt uns nicht unbedingt, weil wir so konsequent ihm auch die Wahrheit um die Ohren hauen. Er hat große Herausforderungen mit uns. Aber er kam nicht umhin. Diese Woche hat er uns dann eine E-Mail geschrieben, wo wir vielleicht die Hoffnung haben, dass die Wahrheit ihn wirklich noch diesen Turnaround in ihm mit der Liebe zur Wahrheit erreicht. Dass er beginnt, seine ganzen Bücher wegzulegen und dass er beginnt, in der Wahrheit zu forschen, im Wort Gottes zu graben. Und alle Bücher, was er so hat, von den geistlichen Größen in dieser Welt, die wir ja alle kennen. Ich habe ja 30 Jahre diese Bücher alle gelesen, die kenne ich ja alle. Aber die ist, muss ich sagen, mit Paulus, für mich Dreck angesichts des Wortes Gottes. Dreck, nichts wert. Menschengedanken, Menschengebilde, nichts wert. Das, was wirklich werthaltig ist, ist Gott und sein Wort. Ich habe nur wenig Menschen getroffen, die das religiöse Bezahlsystem der Kirche ablehnen, wie wir es tun, damit meinte er auch sich, und gleichzeitig eine Liebe zum Wort Gottes haben, wie ich es bei euch empfinde. Wie herrlich. Das war so ein schöner Trost von unserem Herrn, dass gerade dieser Mann, mit dem wir oft im Clinch liegen, theologisch, uns das bestätigt. Weil das hat er verstanden, dass wir eine Liebe zum Wort Gottes haben. Das erkennen die Menschen. Sie haben diese Liebe nicht, weil sie das Vergnügen mehr lieben als Gott, haben wir gerade gelesen im 2. Timotheusbrief. Gell? Das Vergnügen mehr liebend als Gott. Aus dem Grunde wollen die Menschen diese Wahrheit nicht hören und haben auch keine Liebe zu dieser Wahrheit, weil sie ihr altes Leben nicht loslassen wollen, weil sie diese Welt und das, was diese Welt zu bieten hat, mehr lieben als Gott. Warum? Weil sie nicht glauben. Und warum glauben sie nicht? Weil sie die Gnade nicht verstanden haben. Gemeinsam festhalten. Liebe Schwester, ich möchte nicht sagen, liebe Geschwister, ich möchte dich persönlich ansprechen. Liebe Schwester, Lieber Bruder, in diesem Sinne freuen Adnan und ich uns über die Gemeinschaft mit dir. Und dass du treu zu unserem Herrn Jesus stehst und auch zu dem Auftrag, den er uns gemeinsam als Gemeinde Jesu Christi in Grafing gegeben hat. Der Herr wird dich persönlich dafür belohnen. Amen.
Amen. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.